Herr Jesus, ich danke dir für den Hans-Jürg und dass du ihn ausrüstest mit dem, was du durch ihn uns willst weitergeben. Tu du ihn reich segnen und schenk, dass wir das dürfen aufnehmen. Und ich bitte dich auch noch auf die Kinder, die jetzt in die Sonntagsschule sind, dass du bei ihnen bist und auch die Leiter oder Leiterinnen auch dort durchführen und leiten, dass die Kinder auch dürfen etwas mitnehmen. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.
Amen. Danke, Martin. Wir haben die letzten beiden Sonntage schon Predigten über die Heilsgeschichte, über die ganze Menschheitsgeschichte aus der Sicht der Bibel gehabt. Die erste war die Schöpfung, dann ging es um den Sündenfall, um den Bruch und heute geht es eben zum dritten Thema, wie es weitergeht mit all den Einschränkungen, die Gott dann auch machen musste. Also wir sehen am Anfang und am Schluss der Bibel sind die ersten zwei und die letzten zwei Kapitel ohne Sünde. Und dann kommen eben, das war alles gut mit der Schöpfung, dann kommen eben die anderen Bereiche dazu. Der Sündenfall, heute kommt die Flut, der Turmbau zu Babel und dann sehen wir etwas zum Schluss, haben wir schon letzten Sonntag, wenn Gott das neue Paradies schaffen wird, das ist nun das Ganze etwas, was wir die nächsten Sonntage noch mit Unterbruch anschauen werden. Und heute geht es eigentlich um diese Bereiche. Den Anfang, wir schauen immer auch, was Jesus, die Bedeutung, die Jesus in diesem Zusammenhang hat und wie es dann am Ende in der neuen Schöpfung wieder ist. Wir spannen jedes Mal den Bogen. Deshalb sind die Predigten auch immer eine Herausforderung, so viel Stoff in einigermaßen kurzer Zeit verständlich zu übermitteln. Es geht eben darum. Genau. Ups. Ja, bleiben wir mal hier. Ja, zuerst war die Harmonie und die hat dann nicht sehr lange gehalten. Misstrauen, Ungehorsam, Mord und Totschlag, das ist dann schon im vierten Kapitel der Bibel schon drin mit Kain und Abel und es ist so vieles, was Gott einfach auch Grenzen setzen muss. Zur Frau sagt Gott, ich setze Grenzen mit dem Zusammenhang mit der Geburt. Gott setzt Grenzen, dass die Frau nicht zur Gebärmaschine verkommt. Irgendwie wird das Ganze etwas mit Beschwerden ziemlich behaftet und auch der ganze Geschlechterkampf ist auch ein Stück eine Konsequenz dieses Ungehorsams, dass der Mensch sich die Kompetenz unter den Nagel riss. Wir wollen wissen, was gut und böse ist. Und das war ja das große Problem, die Versuchung. Wir wollen wissen, was gut und böse ist. Und wir sind ja brutal überfordert damit, immer Richter zu spielen. Wer hat jetzt recht und wer nicht? Das ist ja die große Not unserer Menschheit. Und wir machen uns mit unseren Möglichkeiten wirklich, wir schaufeln uns selber das Grab. Wir brauchen da Einschränkungen. Und das sehen wir heute in diesem ganzen Text. Beim Mann geht es ja um den Acker, der verflucht ist und so ganz zusammengefasst, Aufwand und Ertrag stimmt einfach nicht mehr überein. Das weiß jeder, der im Beruf ist auch, oder? Manchmal ist der Aufwand riesig und am Abend. Ja, das sind Grenzen, die uns gesetzt sind. Und es gibt auch kein ewiges Leben mehr. Der Mensch stirbt. Die ersten Menschen wurden zwar noch sehr, sehr alt. Wir lesen, dass Adam um die 900 Jahre wurde und die meisten nach ihm auch. Und das ist ja ein Geheimnis. Der ganze Alterungsprozess, wie der Mensch altert, ist eigentlich immer noch ein Geheimnis. Ich habe mich da im Internet etwas schlau gemacht. Das haben die Wissenschaftler immer noch nicht herausgefunden. Warum werden wir älter? Weil unser Körper wäre geschaffen, dass er eigentlich immer leben könnte. Alle 7 Jahre werden alle Zellen in unserem Körper erneuert. Und warum wird die neue Zelle weniger gut als die alte, als die vorhergehende? Die ist ja neu. Wir müssten gar nicht älter werden eigentlich. Vom rein vom menschlichen her. Und dieses Geheimnis, das ist die Wissenschaft immer noch dran. Es gibt ja unter anderem gibt es ja eine ganz spezielle Krankheit, hier eine Reportage von einer Frau oder einem Mädchen eigentlich aus Florida, die ist etwa Teenie. Es gibt diese Krankheit, wo die Menschen etwa mit Faktor 10 altern. Die werden dann auch nicht größer als so. Die wachsen dann nicht mehr und meistens sterben sie mit zwischen 10 und 15, die meisten. Warum? Warum, dass die mit Faktor 10 schneller altern als die anderen, hat die Wissenschaft nicht herausgefunden. Die sind am Forschen wie verrückt und die sind vor allem am Forschen, weil man eben will, dass wir noch älter wieder werden. Dass das wieder anders wird. Aber da glaube ich nicht unbedingt, dass der Mensch da weiterkommt. Ja, der Mensch versucht ja immer wieder den Code zu knacken. Er versucht immer, sich zu verbessern. Alles wird machbar. Das ist wirklich ein großes Problem. Ich habe gerade gestern wieder etwas gehört wegen der ganzen Thematik Designerbabys, oder? Und da braucht es von der Politik her Grenzen, weil der Mensch immer dazu neigt, das, was wir können, das machen wir auch. Aber ob es gut ist für uns, das ist immer die andere Frage. Es braucht gesetzliche Grenzen. Man redet gerade in der ganzen Genforschung, redet man viel von gesetzlichen Grenzen, weil die Befürchtung berechtigt ist, wenn der Mensch keine Grenzen gesetzt kriegt, dann macht er alles, was machbar ist und macht alles kaputt. So sind wir doch. Die besten Erfindungen der Menschheit wurden immer für Waffen verwendet. Wie können wir einander besser zerstören? Das ist die Menschheit. Der Mensch nutzt sein Potenzial, um andere zu bekämpfen. Wenn wir dann etwas weiterlesen in der Bibel, im Kapitel 6, Vers 5, ist das schon tragisch. Hier steht, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse war den ganzen Tag. Oder von Jugend auf, wie es Luther übersetzt. Nur ausschließlich böse. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. War denn der Mensch eine Fehlkonstruktion? Der Mensch hat wunderbare Fähigkeiten, wunderbare, und wir hätten alles Potenzial, um das zum Guten einzusetzen. Wir haben alles Potenzial, wir haben jetzt sogar das Wissen um Gut und Böse. Und doch sehen wir müssen nur die Nachrichten schauen, dass es anders läuft, dass der Mensch sein Potenzial immer wieder nutzt zum Schlechten. Unvorstellbar schlimm, wie das hier beschrieben ist. Nein, der Mensch ist keine Fehlkonstruktion, aber offensichtlich braucht er Grenzen. Die 68er haben herausgefunden, dass wenn man ein Kind in Bahnen lenkt, dann kommt das einfach gut autoritär. Die neueren Erziehungsbücher haben etwas andere Titel. Kinder brauchen Grenzen. Das sind die Wissenschaftler, die nach den 68ern gekommen sind, die heute das ganze Schlamassel gesehen haben und jetzt merken, der Mensch braucht Grenzen. Das haben jetzt sogar die Erzieher herausgefunden. Stellt euch vor, steht schon lange in der Bibel, aber da haben die es jetzt auch gemerkt. Super, super. Und dann steht, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, der ist ja auch Fleisch, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Man kann das so auslegen, dass es noch 120 Jahre ging bis zur Sintflut, aber ich denke eher, dass es gemeint ist, dass Gott das Alter des Menschen auf 120 Jahre begrenzt hat. Ich habe hier eine Grafik gefunden. Hier sehen wir, wie alt die Menschen am Anfang wurden, eben da um die fast 1000 Jahre, 900 Jahre rum. Und dann, hier ist die Sintflut. Noah wurde auch noch 950 und dann ist es ganz spannend, einfach wenn wir mal die Kurve anschauen, offenbar waren die Bedingungen nach der Sintflut einfach anders und das Lebensjahr geht so in einer Kurve langsam runter und hier sind wir bei 110 angelangt und die 120 hat noch niemand geknackt bis heute. Auch die ältesten Menschen der Erde. Jedenfalls habe ich noch nie etwas gehört. So bei 115, das sind schon die ganz alten Greisen, aber dann hört es dann auf. Das hat Gott so festgelegt, der Mensch, 120 Jahre länger soll er nicht leben. Ich muss nicht alles verstehen, Aber ich muss sagen, was in der Bibel steht, ist einfach nicht blöd, weil es auch eine Logik hat. Wahrscheinlich sind einfach die Lebensbedingungen nach der Flut so anders gewesen, dass eben dieses Geheimnis des Alterungsprozesses dann sich anders entwickelt hat. Und spannend ist, dass das nicht gerade tack runterging, sondern wirklich in dieser Kurve, finde ich einfach spannend. Ja, okay, aber wir betreiben hier keine Wissenschaft. Wir gehen mal weiter. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh und bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade oder Gunst in den Augen des Herrn. Und dann später schreibt Gott, sagt Gott zu Noah, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Das waren ja insgesamt 8 Personen. Ja, Gott hat einen gefunden, der war anders. Einen. Noah war gerecht, das steht ganz am Anfang Kapitel 6. Noah war gerecht und er lebte so, wie es Gott wollte. Es war also möglich, das hätten die anderen auch tun können, haben es aber nicht gemacht, weil das Negative einfach so ansteckend ist. Und Gott hat mit Noah etwas Neues im Sinn. Dann steht, dass er von den Tieren mitnehmen soll in die Arche, je ein Paar, das sind so die herzigen Bilder, gell? Wie das so gezeichnet wird in den Kinderbibeln. Aber ich denke, wenn wir den Auftrag des Noah anschauen, sieht das ein bisschen anders aus. Steht nämlich hier, mache dir einen Kasten aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen oder verkleiden. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch. Ganz oben sollst du sie an, ringsum herstellen und den Eingang der Arche sollst du an ihrer Seite setzen. Du sollst ihr unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Und dann steht noch, dass eine Flut kommen wird. Hier ist so eine Zeichnung, wie die Arche ausgesehen haben könnte. Spannend ist ja, meistens wird die Arche so wie ein Schiff gezeichnet, aber im Grunde genommen, ein Schiff hat meistens einen abgerundeten Bug, weil es ja fahren muss und möglichst wenig Widerstand im Wasser hat. Die Arche brauchte das nicht. Die Arche war einfach ein Kasten. Und wenn wir hier noch den Vergleich sehen, unten die Größe der Arche Noah und oben ein paar Schiffe, also die Queen Mary ist schon etwas größer, die Titanic war auch noch etwas größer, aber die Arche Noah war doch nicht so klein. Also mit ungefähr 150 Metern Länge doch ein ziemlicher Kahn. Und das Spannende ist, einfach wenn wir das Verhältnis Länge, Breite, Höhe sehen, dann ist das eigentlich genau das Größenverhältnis, wie man heute noch die Öltanker und die großen Frachtschiffe baut. Weil diese Form, dieses Größenverhältnis liegt am stabilsten im Wasser. Ein Balken mit diesem Maßen kann nicht kippen. Wäre er quadratisch, gleich breit wie hoch, dann könnte er umkippen. Aber mit diesem Maß, genau dieses Größenverhältnis, wird heute noch gebraucht für die großen Schiffe. Einfach etwas größer, aber das Verhältnis ist wirklich perfekt. All das, was in der Bibel steht, ist eben nicht dumm, auch wenn es sehr schlicht beschrieben ist. Ja, dann kam die Sintflut, völlig neue Lebensbedingungen. Ist ja spannend, dass im Psalm 104 steht, wie Gott die Erde geschaffen hat und dann alles gemacht hat und dann steht, mit Wasser bedecktest du sie. Ich denke, da ist die Sintflut beschrieben und dann steht, Berge stiegen empor. Deshalb nehme ich an, dass in der Sintflut die ganze Alpenfaltung erst eigentlich entstanden ist. Die ganzen Lebensbedingungen auf der Erde waren nach der Sintflut so anders. Vor der Sintflut gab es keine Lawinen und keine Bergstürze. Da war die Erde vollkommen. Da musste ja, so wie sie Gott geschaffen hatte, war der Tod ja auch nicht vorgesehen. Da gab es auch die Gefahren nicht. Auch das Meer war ein Flachmeer und bei der Sintflut wurde die Erdkruste so verändert, wie, überlasse ich nun mal anderen. Aber offenbar waren die Lebensbedingungen ganz anders. Und eben der Mensch konnte nicht mehr gleich sich entwickeln wie vorher. Aber, ja, und was eben auch ist, eben die Lebensalter wird begrenzt und Seuchen und Krankheiten zeigen eben auch die Grenzen des Machbaren. Da haben wir schon Grenzen. Aber nochmal passiert dann ein ähnliches Szenario in Kapitel 11. Die haben nach der Sintflut sich dann in einer Ebene niedergelassen, im Zweistromland irgendwo. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde verstreuen. Also der Mensch will sich ein Denkmal setzen. Türme sind ja immer ein Zeichen von Größe. Hier geht es um Gott. Hier wird quasi Gott als groß bezeichnet. Heute haben wir etwas andere Götter. Wenn wir die heutigen Türme anschauen, dann sehen wir, also zuerst war da die Cheops-Pyramide und dann Eiffelturm und so, und bis hin zum Khalifa, den Khalifa in Dubai, riesige Dinger. Der Mensch baut Türme, warum? Weil er hoch hinaus will, oder? Und das war schon damals so, jedes Land will die höheren Türme, jedes will höher hinaus. Und wenn eines einen höheren baut, dann müssen die anderen wieder nachziehen. Oder? So läuft's, das war schon damals so. Und hier auch wieder, Gott setzt Grenzen. Der Herr sah das Ganze an, kam herab und dann hat er nicht Zerstörung angerichtet. Er hat einfach die Sprachen verwirrt. Die Menschen haben einander nicht mehr verstanden. Und dann mussten sie aufhören, die Stadt zu bauen. Sie ist dann irgendwie wahrscheinlich verfallen und sie haben sich in die ganze Welt zerstreut, so wie es Gott eigentlich vorgesehen hatte. Ja, die Menschen verstehen einander nicht. Jetzt plötzlich, vorher waren alle zusammen und jetzt gibt's wir und die anderen. Das war nach dieser Sprachverwirrung, der kalte Krieg, manchmal der heiße Krieg. All das ist die Folge von diesen neuen Grenzen, die Gott dem Menschen setzen muss. Weil wieder Gott wollte dem Menschen das Potenzial geben, aber er musste dem Menschen eine Grenze nach der anderen setzen, damit er sich nicht permanent selber zerstört. Wenn wir in die neue Schöpfung hineinschauen, muss ich gerade mal schauen, ob ich das hier, ja. Wenn wir in die neue Schöpfung hineinschauen, dann gibt es diese Grenzen nicht mehr. In der neuen Schöpfung, da wird das Böse weg sein, da wird auch das Leben nicht mehr begrenzt sein, da fallen all diese Grenzen weg. In der Offenbarung lesen wir 21,4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, in der neuen Schöpfung, da wird Gott sichtbar da sein und das Böse, das Verführerische wird weg sein und Gott kann dem Menschen wieder dieses ganze Potenzial zumuten, ohne diese Begrenzungen. Und als Jesus auf diese Welt kam, als er Mensch wurde, da kam das Reich Gottes. Und zeichenhaft hat Jesus schon gezeigt, dass diese Grenzen jetzt eine neue Dimension bekommen. Jesus hat Menschen geheilt. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der hat schon das ewige Leben. Es steht, dass er alle Arten von Krankheiten heilen konnte. Er konnte auch Tote auferwecken. Er hat auch die Macht über den Satan. Wenn er eine böse Macht konfrontiert war, hat er die ausgetrieben. Die mussten gehen. Mit Jesus ist dieses Reich Gottes zum ersten Mal sichtbar geworden. Da wird etwas neu. Aber wir wissen, dass das zeichenhaft ist und ein Stück weit auch vorläufig. Jesus hat sehr viele Menschen geheilt. Er hat auch Lazarus zum Tode auferweckt. Aber den kann man nicht mehr besuchen. Der ist auch wieder gestorben. Ja, es ist, auch die Menschen, die geheilt wurden, sind wieder an einer Krankheit gestorben. Wir sind noch nicht in der neuen Schöpfung. Aber das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen. Und da, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes schon da. Im Glauben können wir das schon ergreifen. Aber unser Leib, der ist noch der Vergänglichkeit unterworfen. Und das müssen wir ganz klar sehen. Oder ich denke an Pfingsten da, das mit der, ich habe hier die Taube als Beispiel, das war bei der Taufe Jesu. Ich hätte auch die Feuerzungen nehmen können, wäre noch fast besser gewesen als Beispiel. Was hat Gott da gemacht? Er hat die Sprachverwirrung zeichenhaft aufgehoben. Da haben sie die Botschaft von Gott in ihrer eigenen Sprache gehört. Und das Ganze war irgendwie überwunden, aber auch zeichenhaft überwunden. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Missionar, der nach, weiß auch nicht, in ein afrikanisches Land geht, gerade diese Sprache tak geschenkt bekommt. Ich habe schon von so Ausnahmen gehört, dass es das geben kann. Aber es sind eben Zeichen. Es ist noch nicht in dem Sinn sichtbar vollendet, sondern es ist alles eigentlich im Glauben. Ja, die Leute haben sich gewundert, haben sich entsetzt. Sie sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn jeder in seiner Muttersprache? Ja, die waren ja nicht so sprachbegabt, die galiläischen Fischer. Aber der Heilige Geist hat das ihnen eingegeben. Pfingsten eben schon ein Zeichen. Und wenn wir dann in das Ende schauen, dann sehen wir in der Offenbarung die große Schar aus allen Völkern, Nationen und Sprachen vor dem Thron. Und die sangen das neue Lied. Alle das Gleiche, die konnten alle die gleiche Sprache, die verstehen sich. Dort wird das dann sichtbar. Die Sprachverwirrung wieder aufgehoben. Aber, und in der Verbindung mit Jesus ist vieles möglich. Zeichenhaft. Jesus heilt Menschen. Er schafft Einheit, auch Verständigung. Da steht im Galaterbrief, es ist weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau. Und wenn wir in der ersten Gemeinde schauen, da steht, die Menge aber war ein Herz und eine Seele. Da ist diese Einheit zeichenhaft wieder geschaffen. Aber wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, schon in der Apostelgeschichte Kapitel 6 und wenn wir dann im Korintherbrief noch weiterlesen, dann merken wir, dass es auch in diesem Reich Gottes immer noch menschelt. Und dass es da immer noch Grenzen und Regeln braucht, weil wir ja immer noch eigentlich eben nicht in der Vollendung sind, sondern noch in der gefallenen Welt. All das, was geschenkt ist im Reich Gottes, ist im Glauben und zeichenhaft und in der Verbindung mit Jesus möglich, aber nur dort. Es bleiben Grenzen. Es bleiben Grenzen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Grenzen um? Gott hat uns Grenzen gesetzt und auch wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, auch wenn wir das ewige Leben haben, ich rechne damit, wenn nicht die Wiederkunft bald ist, werde ich eines Tages auch. Wird mein Körper zerfallen und dann verwesen. Haben bis jetzt alle vor mir erlebt. Und das ist die Grenze, die noch an uns haftet. Wie gehen wir jetzt mit Grenzen um? Wir können angesichts der Grenzen resignieren und sagen, ach ja, es ist halt alles noch so sowieso mühsam und Einheit ist gar nicht möglich und wir werden halt krank und beten nützt ja sowieso nichts und das ist die eine Möglichkeit. Einfach resignieren und sagen, ach, es ist ja sowieso alles noch so mühsam und wo ist denn da all die Verheißungen und ich erlebe das ja gar nicht, wo ist denn all das, was in der Bibel geschrieben steht, ich möchte da mal was erleben. Das ist die eine Seite. Es gibt keine Wunder mehr, resignieren. Und die andere Seite ist Rebellion, dass wir uns dagegen stemmen und einfach und die Grenzen sprengen wollen mit allen Möglichkeiten. Ja, wir können auch Bibelworte vor unseren eigenen Karren spannen und dann im selbstproduzierten Glauben da irgendetwas manifestieren. Und ach ja, ist das nicht auch eine rebellische Haltung manchmal? Glauben ist doch eigentlich Vertrauen. Vertrauen in Gottes Wort und in seine Zusage. Grenzen, natürlich empfinden wir Grenzen oft als Hindernis, aber Grenzen können auch ein Schutz sein. Wenn wir auf die Alp gehen, dann wird der Elbler ein paar Zäune aufrichten. Warum macht er das? Damit die armen Tiere da nicht überall hin können, Nein, damit die nicht abstürzen. Vor allem dort, wo Abgründe sind, gibt es Zäune. Grenzen sind häufig auch Schutz. Nur bei uns, nur die von Gott verordneten Grenzen. Es gibt auch von Menschen gesetzte Grenzen, die wirklich uns zum Schaden sind. Das sind Eltern, die dem Kind sagen, du kannst nichts und du bist nichts und aus dir wird nichts. Das ist dann wie ein Fluch, eine Grenze, die ein Mensch setzt in seiner Bosheit. Und diese Grenzen, die schränken die Menschen ein und machen uns kaputt, hemmen die Entwicklung. Diese Grenzen, die sind in Jesus wirklich überwunden und wir können da heil werden und Grenzen überwinden. Menschliche Grenzen, an denen müssen wir uns nicht wundreiben. Die dürfen wir in der Kraft von Jesus überwinden. Aber Gott gesetzte Grenzen, das ist etwas anderes. Wir haben eine neue Identität in Jesus. Ich bin nicht einfach der elende, arme Sünder, auch wenn ich mich manchmal so fühle und wenn ich noch sündigen kann. Aber ich bin ein Königskind, ich bin eingesetzt als Erbe. Begreift das doch? Das sind die gottgesetzten Grenzen. Natürlich sind wir noch auf diesem Erdboden mit unseren Füßen und noch in unserem Leib, der manchmal etwas zwickt und juckt und schmerzt. Je älter das es wird, desto knackiger wird es ja. Paulus ist mir da ein Vorbild, das möchte ich einfach als Abschluss noch bringen. Im 1. Korinther 12, ich kann da nicht im Detail drauf eingehen, da beschreibt er etwas, was er erlebt hat. Einen Stachel im Fleisch. Irgendetwas, was entweder in seinem Körper oder in seinem Charakter. Ich weiß es nicht. Fleisch kann Körper sein, Fleisch kann aber auch den Charakter beschreiben. Irgendetwas war in seiner Persönlichkeit, das ihn gehindert hat, das ihn gestochen hat, das er gefunden hat. Das hindert mich im Dienst für Jesus. Ich möchte das nicht mehr. Und wie ist er damit umgegangen? Na, ist halt einfach so, muss man halt damit leben. Oder alles rebellieren. Nein, was macht er? Er betet. Er betet einfach. Er will wissen, ob das eine Grenze ist, die Gott ihm gesetzt hat, oder ob das eine Grenze ist, die ihm quasi der Feind gesetzt hat, die überwunden werden kann. Ja, auch der Teufel setzt uns Grenzen und die dürfen wir dann schon gerne überwinden. Im Namen Jesu. Und Paulus hat dreimal gebetet. Er hat auch nach einem Gebet nicht aufgehört. Dreimal hat er gebetet. Ich nehme an, das waren intensive Gebetszeiten. Nehme ich mal an. Dreimal hat er gebetet und dann hat er eine Antwort bekommen. Und diesmal war die Antwort nicht, dass dieser Stachel weg ist, sondern die Antwort war, dieser Stachel ist eine Grenze, die dir nützt. Paulus hat es dann erkannt. Er hat so viel erkannt. Er war ja einmal bis im dritten Himmel, war er entrückt und hat da in diese Sphären hineingesehen, wo ich noch nie war, auch nicht im Geist. Und er hat das gesehen und er hat gesagt, ich bin in der Gefahr, überheblich zu werden wegen all dem. Deshalb ist mir da eine Handbremse gegeben. Oder? Und er hat das dann akzeptiert. Nicht nur akzeptiert, muss ich halt, sondern er hat gesagt dann, ich will mich am allermeisten über meine Schwachheit rühmen. Ich finde es super, dass ich so schwach bin. Warum? Weil wenn ich schwach bin, dann kommt seine Stärke zum Tragen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Umgang mit Grenzen. Ich möchte hier noch zwei Bibelstellen bringen. Psalm 147, er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er schafft deinen Grenzen Frieden. Heute hat es ja bei fast in jedem Einfamilienhaus, wenn es Kinder hat, hat es auch so ein Trampolin, oder? Und das Trampolin hat ja meistens ganz hohe Schutznetze so. Und in dem Schutznetz können sich die Kinder richtig austoben. Was wäre, wenn das Netz nicht dort wäre? Könnten die sich auch so austoben? Ich denke nicht. Das wäre viel zu gefährlich. Diese Grenze, diese Schutzgrenze hilft zur Entfaltung innerhalb dieses Raumes. Frieden in den Grenzen. Auf der anderen Seite betet Jabez in seinem Gebet, ach Herr, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre. Wir dürfen beten, dass Gott die Grenzen erweitert. Wenn ich denke, ja, ich kann halt nicht vorne stehen, ich kann halt nicht singen, ich kann halt nicht reden, ich kann halt das nicht, ich kann halt das nicht. Ja, musst du diese, ist diese Grenze von Gott gegeben? Oder ist diese Grenze aus deiner Geschichte bedient? Von Menschen? Oder vielleicht sogar vom Feind gesetzt? Und deshalb, Umgang mit Grenzen heißt, die Grenzen annehmen und vor Gott prüfen, ist das eine Grenze von Gott? Oder ist es eine andere? Wenn es eine menschliche Grenze ist, dann arbeite daran. Bete, bis du es weißt. Arbeite daran. Und wenn es eine göttliche Grenze ist, dann hab Frieden. Amen. Ja, unser Vater, du hast uns Grenzen gesetzt. Und du musstest uns auf schmerzliche Weise uns Menschen Grenzen setzen, weil wir uns sonst selber zerstörten. Und wir sehen es in unserer Gesellschaft, wie schlimm das ist, wenn die Menschen immer mehr können, wenn man immer mehr die Gene manipuliert und immer mehr Menschen designt und Möglichkeiten hat, die einem manchmal Angst machen, auch die ganze digitale Welt, die ganze vernetzte Welt, alles ist, ja, je mehr die Menschen die Grenzen sprengen, desto gefährlicher wird's. Und ich bin so froh, dass du uns Grenzen gesetzt hast und dass du alles in der Hand hast. Du hast uns auch mit der Heilsgeschichte die Grenzen aufgezeigt. Der Mensch wird sich nicht vergöttern können. Du wirst ihm rechtzeitig Grenzen setzen. Ich danke dir dafür, dass wir das wissen. Und ich danke dir, dass du auch mich begrenzt hast auf gute Art. Ich bin dankbar für all das, was ich nicht kann. Da bin ich auch nicht verantwortlich. Danke, dass du Grenzen setzt und dass du es gut meinst. Ich danke dir aber auch für die Möglichkeiten, für den riesigen Freiraum, den du mir und uns allen geschenkt hast, wo wir uns drin entfalten können. Du bist wirklich gut. Amen.